Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Milieu oder Mikrobe? Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute geht es um ein wirklich spannendes Thema: Leitlinienmedizin und Naturheilkunde.
Und wir natürlich wieder, Jens, hallo, grüß dich.
Guten Morgen.
Guten Morgen, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast aus der Schweiz uns zugeschaltet, Dr. Volker Schmiedl. Hallo Volker, grüß dich.
Grüße miteinander.
Ja, hallo. Ja, ich hatte es gerade gesagt, wir wollen uns heute mit dem spannenden Thema Leitlinienmedizin und Naturheilkunde beschäftigen. Aber bevor wir da richtig einsteigen, einen wirklich ganz interessanten Gast. Jens, du kennst den Volker schon etwas länger. Stell ihn uns doch mal bitte vor, welchen interessanten Gast wir heute hier haben.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ich habe mit dem Volker schon einige Videos gemacht. Und für die wenigen, die ihn nicht kennen, stelle ich ihn jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit vor. Die eigentliche Qualifikation für diese Episode heute ist nämlich, dass der Volker beide Welten sehr gut kennt, nämlich zum einen die Schulmedizin, auf der anderen Seite die Naturheilkunde, und da hat er sich extrem verdient gemacht. Du warst 20 Jahre lang in der Habichtswald-Klinik in Kassel, und ich habe sogar einen Nachbarn, der von dir behandelt wurde mit einer Tumorerkrankung. Und der schwärmt heute noch von dir. Also das muss ich dir nochmal sagen. Das habe ich dir, glaube ich, noch nie gesagt.
Vielen Dank.
Und du hast aber immer so einen Hang zur Naturheilkunde gehabt und hast viele Jahre, warst du als Weiterbildungsleiter, Fortbildungsleiter für Naturheilverfahren in der Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde unterwegs. Du warst auch, und das ist sehr interessant, Mitglied der Arzneimittelkommission. Und hast viele Jahre dich auch als Autor, vor allen Dingen als Chefredakteur auch ausgezeichnet. Die Zeitschrift für Erfahrungsheilkunde war dein Steckenpferd. Und du hast da nicht nur selber viele Publikationen gemacht, sondern hast eben auch das ganze Heft organisiert mit den entsprechenden Gastautoren und so weiter. Das hast du jetzt, ich glaube, vor ein, zwei Jahren aufgegeben. Hast du es in andere Hände gegeben, kannst du gleich nochmal kurz ergänzen. Aber du hast eben, und das sage ich meinen Schülern auch immer, ein paar sehr tolle Bücher gemacht, sowohl für den Endverbraucher als eben auch für mich oder für den Axel als Therapeuten. Nämlich du hast das Standardwerk Nährstofftherapie aus dem Thieme Verlag, ich weiß nicht, glaube in vierter oder fünfter Auflage schon auf dem Markt. Und bist, soweit ich das nachvollziehen konnte, 2015 aus dem deutschen Gesundheitssystem herausgegangen, bist ausgewandert in die Schweiz, arbeitest heute in einem, ihr nennt das Paramed. Ich kann mich da erinnern an einen Freund von mir, der ist Oberarzt, und der sagte: Jens, du bist Paramediziner. Damals habe ich mich mal mit dem Begriff beschäftigt, was das eigentlich ist. Vielleicht kannst du da gleich zwei, drei Sätze zu sagen. Und meine Frage wäre, Volker, zum Einstieg: Hast du es damals 2015 im deutschen Gesundheitswesen nicht mehr ausgehalten? Fragezeichen.
Ja, vielen Dank für die vielen Fragen. Vielleicht fangen wir mit der Paramed an. Ich hatte auch die Assoziation Paramediziner, als ich das erste Mal diesen Namen gehört habe, und bin da im deutschsprachigen Raum nicht so ganz glücklich damit, weil mit dem Begriff Paramedizin wird so eine Naturkunde gewöhnlich abschätzig tituliert. Das wird in der Schweiz ganz anders gesehen. Da hat man nicht diese Assoziation. Da muss man sich in der Schweiz nicht diese Sorgen machen. Also wir sind nicht paramedizinisch im Sinne von einer abwegigen Naturheilkunde, sondern wir sind schon auf dem Boden der konventionellen Medizin, arbeiten aber überwiegend komplementärmedizinisch, also nicht alternativ, sondern komplementärmedizinisch. Wir sind 8 Ärzte, 14 Heilpraktiker, die dürfen in der Schweiz ja integrativ und gleichberechtigt zusammenarbeiten, was in Deutschland ja nicht geht. Also macht sehr viel Spaß, in dieser Praxis zu arbeiten. Und dann, was war die erste Frage nochmal gewesen?
Naja, also Die Einstiegsfrage war eigentlich, ob du es im deutschen Gesundheitswesen nicht mehr ausgehalten
nicht mehr ausgehalten. Ja, im Prinzip war das tatsächlich so. Ich war ja 20 Jahre lang Chefarzt der inneren Abteilung einer Rehabilitationsklinik, die aber auch überwiegend naturkundlich orientiert war. Also es hat am Anfang sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, aber dann der Kostendruck, ja, die Tagessätze sind in 20 Jahren von 140 auf 148 Euro gestiegen. Aber in 20 Jahren sind die Strompreise und die Lebensmittelpreise etc. auch gestiegen, und zwar ein bisschen mehr. Was macht der Arbeitgeber dann? Er spart Personal ein. Ich hatte also mit zwei Assistenzärzten, mit einem Arzt im Praktikum und mit zwei Heilpraktikern auf meiner Station angefangen. Und am Schluss war ich dann ganz allein für dieselbe Anzahl von Patienten zuständig. Und da kann ich keine gute ganzheitliche Medizin mehr machen. Da habe ich dann die Reißleine gezogen, habe gesagt, in der Schweiz hat man mehr Interesse an Naturkunde. Die Naturkunde hat dort Verfassungsrang. Okay. Also jedem Schweizer ist per Volksabstimmung ist das durchgesetzt worden, dass Schweizer Bürger Anrecht auf naturkundliche Behandlung haben. Das hat dort vielen Medizinern nicht gepasst, ja. Die Ärzte sind dort sogar eigentlich noch mehr gegen die Naturkunde als in Deutschland, aber die Bevölkerung eben nicht. Und es ist in der Verfassung, steht es drin. Und da kann dann auch kein schulmedizinischer Arzt gegen anstinken.
Interessant. Ja. Vielleicht bräuchten wir, Axel, auch mal sowas wie eine Volksabstimmung.
Da können wir lange warten. Das hätte ich auch ganz gern.
Lass uns mal, Jens und Volker, lass uns gerade mal nochmal bei Leitlinienmedizin und Naturheilkunde, wir hatten, du hast es gerade auch am Anfang angesprochen, Jens, können wir eigentlich mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären oder mal kurz sagen, was ist überhaupt eine Leitlinienmedizin?
Soll ich mal einsteigen?
Ja, gerne.
Ich bin ja, wie die Zuhörer vielleicht wissen, eher ein Medizinwissenschaftler, also kein Arzt, sondern ich arbeite eben auf vielen biologischen Ebenen und führe dann Kunden, Patienten, Klienten, Sportler dann eher den richtigen Ärzten zu, die dann auch wirklich an den richtigen Schrauben drehen kann, denn viele wissen ja gar nicht, wo sie eigentlich hin müssen. Häufig ist der Hausarzt dann überfordert, dann wissen sie nicht, was brauche ich. Brauche ich vielleicht den Hautarzt oder den Umweltmediziner oder den Naturheilkundler? Und deshalb habe ich mich auch ganz frisch mal mit diesem Thema Leitlinienmedizin 100.000 Mal gehört, aber nie wirklich recherchiert. Und was ich interessant fand, ist, die Leitlinienmedizin oder die Leitlinien für bestimmte Indikationen, also bestimmte Erkrankungsarten, sind so eine Art Guideline zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Ärzten und aber auch, und das fand ich jetzt interessant beim Lesen, auch für die Menschen, du hast gerade erwähnt, die Heilpraktiker, die mit dir zusammengearbeitet haben, also auch für im Gesundheitswesen tätige Berufe und jetzt kommt eben auch für die Patienten. Das heißt, es sollte so eine Art Transparenz geschaffen werden über die Leitlinien, dass alle sozusagen reingucken können, was ist jetzt die evidenzbasierte Medizin und was ich gestern auch nochmal interessanterweise gelesen habe, es sollten auch gegensätzliche Pole sozusagen in die Leitlinie einfließen, damit es zu einer Diskussion kommt. Denn das wissen wir aus der Wissenschaft, es kann ja nur Progress geben, es kann ja nur Fortschritt geben, wenn wir eine fachliche Diskussion haben mit unterschiedlichen Perspektiven, um sich dann eben auch auf die bestmögliche Lösung zu einigen. Was ich auch verstanden habe, Volker, du kannst mich gleich korrigieren, Leitlinien sind rechtlich nicht verbindlich. Das heißt, die Methodenfreiheit des Arztes schränkt das normalerweise nicht ein. Und was mich gleich mal interessieren würde, wie sieht es denn eigentlich wirklich in der Praxis aus? Denn wir wissen ja beim Heilpraktiker, das ist in der Schweiz anders als in Deutschland, der Heilpraktiker ist ja sehr stark beschnitten. Viele Sachen darf er nicht, die ein Schulmediziner macht. Und was mich jetzt mal interessieren würde, tatsächlich, wie wird denn diese Leitlinie in der Praxis gelebt?
Ja, bevor wir zu den Leitlinien kommen, müssen wir vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Und du hast das Stichwort auch schon erwähnt, nämlich evidenzbasierte Medizin. Vor vielen Jahrzehnten war es eben so, dass ich sag mal, vereinfacht und überspitzt ältere Professoren sich in einer Kammer eingeschlossen haben und gesagt haben, so bei Blutdruck oder bei Schlaganfall machen wir jetzt diese und diese Dinge. Es handelt sich dabei um eine heute als etwas spöttisch bezeichnete eminenzbasierte Medizin, die auf der Erfahrung dieser älteren Kollegen beruhte, aber eben keine wissenschaftliche Grundlage hatte. Und vor einigen Jahrzehnten waren es dann kanadische Wissenschaftler, die gesagt haben, Leute, so können wir da nicht weitermachen, ja. Es gibt ja Studien und wir müssen eine wissenschaftliche Grundlage schaffen für die Dinge, die wir tun. Wir wollen so viel Evidenz, also Beweis, beweisgestützte Medizin haben, wie nur irgend geht. Und evidenzbasierte Medizin sagt aber Folgendes. Wir wollen eben diese klassischen wissenschaftlichen randomisierten Doppelblindstudien haben. Und viele Mediziner bei uns, habe ich den Eindruck, sagen, dass nur noch das die Grundlage für Entscheidung ist. Und das sagt evidenzbasierte Medizin überhaupt nicht, sondern sagt, die Studie ist eine Grundlage, aber die Erfahrung des Arztes soll genauso einfließen. Und jetzt der dritte Punkt, auch die Bedürfnisse und Wünsche des Patienten müssen in die Therapieentscheidung mit einfließen. Und dann entsteht ein sogenannter informed consent. Also das heißt, der Patient muss gut über informiert sein, auch über Alternativen. Und dann müssen beide sich zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. Und wenn beispielsweise ein Patient sagt, okay, ich habe Krebs, aber operieren lasse ich mich, aber die Chemotherapie lehne ich auf jeden Fall ab, ich möchte die nicht, dann hat der Arzt es gefällig zu akzeptieren. Er kann mit Argumenten versuchen, den Patienten zu überzeugen. Aber wenn das nicht geht, dann muss er andere Alternativen für ihn finden. Das ist evidenzbasierte Medizin. Und das wäre die Grundlage von Leitlinien. Und in den Leitlinien haben sich dann eben die Leitlinienmediziner zusammengesetzt und haben gesagt, so, aus dem, was jetzt bekannt ist an Studien, versuchen wir ein gesichertes Wissen zu schaffen und transparente Entscheidungen zu generieren. Das Problem ist halt, dass die Leitlinienmediziner üblicherweise die konventionellen Mediziner sind, die im Hochschulbetrieb sind, die ja auch viele Studien für Pharmafirmen und andere gemacht haben und die andere Seite so gut wie nicht kennen. Das führt dann dazu, dass die naturkundlichen Dinge deutlich unterrepräsentiert sind. Gar nicht mal, weil es gar nicht so wenige Studien gibt. Ja, es gibt zum Vitamin D gibt es 4.000 Studien weltweit. Zum Omega-3 gibt es 3.000 Studien. Und es fließt eben nur wirklich teilweise ein. Es fließt auch ein. Beispielsweise steht Omega-3 in den kardiologischen Leitlinien drin. Allerdings nur in einem ganz kleinen Aspekt, nämlich bei hohen Triglyceridwerten, also hohe Fettwerte. Wenn die mit schulmedizinischen Medikamenten nicht gut behandelt werden können oder diese nicht vertragen werden, dann und nur dann sollen Omega-3-Fettsäuren eingesetzt werden. Immerhin, es steht drin, aber auch das weiß fast kein Kardiologe.
Ja, ich will da mal kurz einhaken. Ich zeige immer eine Leitlinie in einer Ausbildung bei mir. Da geht es um Darmtherapie. Und das ist die Leitlinie zu Colitis ulcerosa. Und dann frage ich meine Schüler immer, was fällt euch auf? So, dann müssen sie erstmal 5 Minuten draufschauen und dann, du siehst nur Immunsuppressive 1, Immunsuppressiva 2, 3, 4 und 5. Also das wird immer krasser sozusagen. Und ich frage dann ja, was fehlt eigentlich? Und wenn man jetzt überlegt, die Darmschleimhaut, was macht die denn eigentlich? Ja? Dann frage ich so rein in die Gruppe, ja, wie gestaltet ihr denn den Tag? Wo fangt ihr morgens mit an? Frühstück, Intervallfasten, Mittagessen, Abendessen und so. Hat Ernährung überhaupt keinen Einfluss auf die Darmschleimhaut? Oder wie muss ich die Leitlinie hier verstehen?
Okay, ich kenne diese Leitlinie jetzt nicht im Einzelnen. Ich habe sie nicht gelesen. Aber was ich weiß, ist, dass gerade in der Leitlinie Colitis ulcerosa eine der ersten Leitlinien war, wo Naturkunde erwähnt worden ist. Und zwar ein Bakterienpräparat, das war vor über 40 Jahren, das muss damals eine Revolution gewesen sein, weil für die konventionellen Mediziner war da irgendwelche Darmbakterien zu geben, das war ja bäh, das war ja der letzte Dreck gewesen, ja. Und dann gab es aber Studien, die ganz klar gezeigt haben, das Bakterienpräparat E. coli, Escherichia coli, war dem Mesalazin, der Standardtherapie, in der Remissionserhaltung überhaupt nicht unterlegen gewesen. Und aufgrund dieser Studien musste es dann reingenommen werden, auch so als Ersatz, wenn das Mesalazin nicht vertragen wird, aber es stand dann immerhin drin. Also Da war die Leitlinie Colitis ulcerosa die erste naturheilkundliche, in Anführungszeichen, Leitlinie. Also wenn die Datenlage da ist, dann kommt die Schulmedizin irgendwann auch nicht mehr drum herum, das reinzunehmen, auch wenn die Widerstände sehr groß sind.
Ja, du hast recht. Ich mache immer so ein Highlight auf dieses E. coli Nissle, weil das ist tatsächlich, steht dort, als wir kennen das in der Apotheke, gibt es das als Mutaflor, E. coli Nissle. Und das ist das Einzige, was ein Stück weit weggeht von dieser rein pharmakologischen Denke, ne? Ein Immunsuppressivum, dann das nächste. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann gibt es eine Atombombe, sage ich jetzt mal auf Plattdeutsch. Und was ich interessant finde an dieser Leitlinie, ist, dass da kein einziger Satz zur Ernährung drin steht. So, das bedeutet ja, dass die Ernährung oder die Ernährungswissenschaft nicht genügend Studien gemacht hat.
Ja, oder es sind Studien da, die aber von den konventionellen Wissenschaftlern nicht wahrgenommen werden. Also ich selber kenne ein paar Studien zu Colitis ulcerosa mit vegetarisch orientierter Ernährung, mit Omega-3-reicher Ernährung. Also es ist nicht so, dass es da überhaupt nichts gäbe, aber es wird einfach nicht wahrgenommen. Ich sage dann immer, das ist zum Teil eine Scheuklappenmedizin. Es wird einfach nicht gesehen. Viele Ärzte wollen es einfach nicht sehen. Bei Rheuma haben wir genau dasselbe. Ich habe immer noch Patienten, die zu mir kommen, die den Arzt gefragt haben, muss ich denn jetzt meine Ernährung ändern? Und wo der Rheumatologe ihnen sagt, nein, sie können sich ernähren, wie sie wollen. Rheuma und Ernährung hat nichts miteinander zu tun. Könnte drüber lachen, aber eigentlich müssen wir drüber weinen, weil die Datenlage ist so klar und es ist so traurig. Ja.
Jetzt komme ich gerade mal dazwischen. Volker, die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, warum ist das so? Also warum wird an solchen Studien, an solchen, sage ich jetzt mal so, klaren Beweisen, warum wird da dran vorbeigegangen?
Also einerseits hat es wirtschaftliche Gründe. Die Pharmaindustrie kann an Ernährung oder auch an Nährstoffpräparaten praktisch nichts verdienen, weil alle Medikamente, ich nenne jetzt auch mal die Nährstoffe, die es rechtlich nicht sind, aber für mich inhaltlich sind das Medikamente, weil sie medikamentöse Wirkung haben, die sind halt nicht patentierbar. Und wenn ein Mittel nicht patentierbar ist, können keine großen Gewinne eingefahren werden. Das ist einfach so. Und darum fällt das einfach hinten runter. Es wird nicht gefördert, weil es gibt keine großen Medizinerkongresse, wo Firmen da sind, die solche Produkte vertreiben und die Professoren bezahlen und sich auf den Kongressen einkaufen, weil die Gewinnspanne einfach zu niedrig ist, um in diese Kongresse reinzukommen. Das ist einfach dieser wirtschaftliche Hintergrund. Der andere Hintergrund ist für mich so ein bisschen mentaler Hintergrund. Beispiel Vitamin D, ja, eine uralte Substanz, ein Hormon, welches hunderte von Millionen Jahre in der Evolutionsgeschichte hinter sich hat und welches so viele Wirkungen hat. Und ich glaube, dass viele Ärzte sich einfach gar nicht vorstellen können, dass etwa ein Medikament wie Vitamin D, welches ein paar Cent Tagestherapiekosten verursacht, was praktisch keine Nebenwirkung hat, wenn man nicht extrem hohe Dosen nimmt, dass das auf beispielsweise die MS, die Multiple Sklerose, dieselbe Wirkung hat wie Biologika, sogenannte Biologika, sehr schwere MS-Medikamente, die im Jahr 25.000 Euro kosten, Jahrestherapiekosten. Und die Schubverminderungsrate von diesen Biologika ist etwa Halbierung der Schübe. Und Vitamin D, wenn ich einen Spiegel von Vitamin D von über 100 Nanomol pro Liter erreiche, was sehr einfach mit 5000 Einheiten am Tag möglich ist, habe ich auch eine Halbierung der Schubrate. Das ist wissenschaftlich evidenzbasiert, nur ich glaube, viele Neurologen und andere Ärzte können sich einfach nicht vorstellen, dass mit einer solchen einfachen, preiswerten, nebenwirkungsarmen Therapie dasselbe erreicht werden kann wie mit Medikamenten mit 100 Millionen Entwicklungskosten. Da ist, glaube ich, einfach eine Denkblockade da.
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten ja über die Wahrnehmung jetzt gerade gesprochen. Und ich erwarte natürlich als Wähler, dass meine Politiker oder unsere Regierung oder die etwas zu sagen haben, dass die ganze Bandbreite erkennen. So, ich habe mal versucht, einen Termin zu bekommen bei einem Gesundheitsminister eines Landes. Ich will das jetzt nicht vertiefen, welches Land das war, aber ich hatte einen Staatssekretär bei mir im Kurs und ich habe ihn gefragt, kannst du mir nicht mal einen Termin machen? So, und dann bekam ich so 35 Seiten PDF, alles klein gedruckt, und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, du, wie viel Sekretäre muss ich denn anstellen, um dieses PDF hier auszufüllen? Das ist ja der helle Wahnsinn. Das können ja eigentlich nur Lobbygruppen ausfüllen und die eben die entsprechende Manpower dafür haben, um dann diesen Termin dort anzumelden. Also ich sag mal, der normale Bürger ist ja praktisch handlungsfrei. Da hat er gar keine Chance, an Menschen heranzukommen, um sie mal darauf aufmerksam zu machen. Du hast gerade Vitamin D erwähnt. Du bist ja auch der Omega-3-Papst. Um ja da mal darauf hinzuweisen, welche Wirkmechanismen das hat und was eigentlich dann am Ende Heilung bedeutet. Denn die Heilung ist ja evolutionsbiologisch implementiert in den Menschen. Wenn wir uns Naturvölker anschauen, dann haben die natürlich kein Antibiotikum, was Leben retten kann und vielleicht auch andere moderne Errungenschaften der Medizin. Aber letztendlich, sagt die Natur, gibt es letztendlich vor. Und wenn wir einen Knochenbruch haben oder wenn wir eine Wunde auf der Haut haben, dann erkennen wir ja selber, wie die so nach und nach dann abheilt. Das heißt, wir haben eigentlich alle Mechanismen im Körper enthalten. Wir wissen, dass Omega-3 wichtig ist, dass die beiden Fettsäuren EPA, DHA eine große Rolle spielen in dieser Wundheilung. Aber wie du sagst, die Politik, um darauf zurückzukommen, scheint all diese Dinge komplett zu ignorieren. Und unterm Strich, für mich ist es einfach dieses Thema Lobbyismus. Und die Naturheilkunde, Physiotherapie, also diese ganzen Randgruppen haben ja keine Lobbyvertretung, die dort den Leuten die Tür einrennt. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist völlig recht. Die haben einfach auch nicht die finanziellen Mittel, Lobbyarbeit zu betreiben. Und sie haben auch gar nicht die Zeit dazu, weil gute Naturkundler sind natürlich dann auch überlaufen. Also ich kann kaum noch neue Patienten annehmen, weil ich habe 5 Monate Wartezeit für neue Patienten. Naturkundler haben nicht das Geld und sie haben nicht die Zeit, solche, und sie haben häufig auch nicht die Lust zu sowas, ja. Die wollen halt Patienten behandeln. Sie wollen als wirklich Heiler tätig sein und sie wollen eben gerade nicht so eine trockene Lobbyarbeit machen. Und andere Firmen haben halt das Geld und können auch dann solche Leute engagieren, die sowas machen, ja.
Aber jetzt erwarten wir doch eigentlich von unseren Politikern, dass sie sich ein Stück weit von diesem Lobbyismus freischwimmen und einen unverzerrten Blick auf die Realität haben. Aber das scheint ja nicht stattzufinden. Wie ist das bei euch in der Schweiz?
Ja, erstmal, lieber Jens, träum weiter. Nein, das ist ja, das sollte so sein. Ich gebe dir völlig recht, es sollte so sein, aber die Wirklichkeit ist einfach völlig anders, ja. Die Lobbyisten geben da nette Abendessen und sowas und reden bei einem Glas Wein mit den Leuten und die anderen kommen einfach nicht zu Wort. Die Politiker sehen in der Regel eben nur diese eine Seite und die andere Seite sehen sie nicht. Vielleicht wollen sie sie auch gar nicht sehen, ja. Ich weiß zum Beispiel nicht, was die Grünen jetzt reitet im Moment. Ich meine, die Grünen sollten eigentlich naturgemäß einen bestimmten Bezug zur Komplementärmedizin haben, die grüne Medizin, Pflanzenheilkunde und so weiter. Das sollten eigentlich Verbündete sein. Was machen die Grünen jetzt? Die wollen die Homöopathie und sie wollen Nahrungsergänzungsmittel quasi verbieten. Sag ich, wie kann man nur? Ja, also das wäre die letzte Partei, von der ich es von der Philosophie eigentlich erwartet hätte. Und das sind im Moment die aggressivsten Naturheilkunde-Gegner. Es ist kaum zu verstehen.
Ja, auch bei euch in der Schweiz?
Also in der Schweiz, ja. In der Schweiz ist halt so, dass die Naturkunde Verfassungsrang hat. Deswegen bin ich, das war mit auch einer der Gründe, warum ich in die Schweiz gegangen bin. Ich war dann aber, musste dann so ein bisschen aufwachen, weil es zwar in der Verfassung steht und von der Bevölkerung auch gewünscht wird, überwiegend, aber die Ärzte dort sind noch ein bisschen naturkundefeindlicher als in Deutschland.
Okay.
Das ist schon erstaunlich. In Deutschland.
Woran erkennst du das in der täglichen Arbeit?
Dass da wenig Aufgeschlossenheit da ist. Also noch weniger als in Deutschland, wenn man den Kontakt mit den Ärzten hat. Vor allen Dingen auch daran, dass es eben keine offizielle Weiterbildung in Naturheilverfahren gibt. In Deutschland gibt es ja die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Jeder Arzt, der interessiert ist, kann in Kursen das erlernen. Ich bin da selber noch Referent auf einigen solcher Weiterbildungen. An der Uniklinik Essen gibt es zum Beispiel noch so eine Weiterbildung. Also das wird tatsächlich gemacht. In der Schweiz gibt es sowas gar nicht, das ist gar nicht vorgesehen. Die haben zwar Weiterbildung in Phytotherapie, in Anthroposophie und in Homöopathie. Also diese drei quasi Teilgebiete der Naturkunde, die gibt es in der Schweiz. Aber andere Naturkunde, zum Beispiel mit Nahrungsergänzungspräparaten oder Ernährungsmedizin, das liegt dort völlig brach. Auf der anderen Seite, aber von den Kassen aus, gibt es da durchaus eine Aufgeschlossenheit. Und zwar der Gestalt, dass teilweise erheblich mehr bezahlt wird als in Deutschland. Zum Beispiel die Fettsäureanalyse, also Omega-6-Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die Messung, das kann man im Blut messen. Und das ist für mich eine Grundlage einer gezielten Omega-3-Therapie. Dieser Test kostet in der Schweiz 250 Franken, in Deutschland 89 Euro. In Deutschland wird er nicht bezahlt. In der Schweiz wird er komplett von der Grundversicherung bezahlt. Das ist schon mal toll. Vitamin D wurde immerhin bis August letzten Jahres auch von der Grundversicherung bezahlt. Und dann ist es denen auch zu viel geworden oder die Anti-Vitamin-D-Lobby war stark genug, um das zu verbieten. Also die Schweizer müssen Vitamin-D-Messung jetzt auch selber bezahlen. Aber die Schweizer haben immer noch die Gelegenheit, eine Zusatzversicherung abzuschließen. Es gibt dort eine eigene Zusatzversicherung Naturkunde. Und wenn der Patient das abgeschlossen hat, dann kann er zum Beispiel Verfahren wie Ozontherapie oder auch Messungen von Q10 oder Vitamin D zumindest einreichen und kriegt immerhin einen Teil davon ersetzt. Also das finde ich sehr gut und da hat der Schweizer die Wahlfreiheit und viele nutzen das auch. Und das macht uns die Arbeit natürlich auch ein bisschen leichter, wenn der Schweizer das dann nicht alles selber bezahlen muss.
Ja, sehr interessant. Axel und ich, wir kommen ja ursprünglich aus dem Sport und Sport ist ja sehr ergebnisorientiert und am Ende zählt ja letztendlich, was hinten dabei rauskommt. Ja, also ich gebe mal so aus dem Sport das Beispiel, wenn ich jetzt jedes Mal am Samstag 0-1 verliere und der Trainer stellt sich vor die Mannschaft, das ist ja irgendwann nicht mehr vermittelbar, wenn man dann am Ende in der Tabelle keine Punkte sieht. So mal im übertragenen Sinne. Ich gehe mal einen Fall, ich kann mich an einen 12-jährigen Jungen erinnern, da kam eine Mutter auf mich zu, der sehr, sehr gerne Fußball spielt und der seinen Sport nicht mehr betreiben konnte, weil er Knochenprobleme hatte. So, und dann stellte sich raus, dass der eine Knochenstoffwechselstörung hat, aufgrund von Mikronährstoffmangel. So, das habe ich dann letztendlich aus dem Gespräch herausgefunden. Und es wurden im Vorfeld schon sehr viele Kosten aufgerufen, ja, MRT1, MRT2, ich weiß nicht, wie viele MRTs gemacht wurden. Und all die ganzen medikamentösen Interventionen hatten alle keine Wirkung. So, dann haben wir die Ernährung umgestellt, wir haben die Mikronährstoffe reingegeben und dann nach 3 oder 4 Monaten gab es nochmal wieder ein MRT. Und siehe da, der Radiologe hat gesagt, Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Wunderheilung. Da ist nichts mehr zu erkennen. So, ich hatte den vorher den Knochenstoffwechsel erklärt, ich hatte ihnen die Notwendigkeiten erklärt und dann haben wir versucht, das Ganze bei der Kasse einzureichen und die haben natürlich logischerweise abgelehnt, das hatte ich denen vorher schon gesagt, dass das nicht klappt, aber das ist doch interessant, auch mal für unsere Zuhörer. Ja? Hier werden also Unsummen in Radiologie, ohne mit der Wimper zu zucken, übernommen von den Kassen und wenn du jetzt unterm Strich, ne, Ergebnisorientierung, dann eine Heilung des Knochen bekommst, dann, ja, dann gibt's das nicht. Dann ist das Wunderheilung, Voodoo. Ich weiß auch keine Ahnung, wie man das nennen soll. Vielleicht steigen wir da mal ein mit dieser Ergebnisorientierung. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer heilt, hat recht.
Ja, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Knochen. Du hast völlig recht. MRI oder andere einfach bildgebende und teure Diagnoseverfahren, die sind natürlich so eindrucksvoll, die liefern ja so tolle Bilder, aber das ist eben nur ein ganz kleiner Teilaspekt der Medizin, das wird dann übersehen und auch Krankenkassen lassen sich dann eben von solchen tollen Apparaten und Bildern einfach blenden. Und kommen wir zurück auf die Leitlinien. Also ich habe lange nicht mehr reingeguckt in die Leitlinie Osteoporose. Aber als ich das vor einigen Jahren mal getan habe, dann steht eben ganz, ganz oben stehen Vitamin D und Calcium. Und dann kommen irgendwann weiter unten erst die Osteoporosemittel. In den Leitlinien steht das drin. Das Problem ist halt, viele Mediziner kennen auch die Leitlinien gar nicht. Die haben die niemals gelesen, weil die eben über 100 Seiten in der Regel lang sind. Da haben die gar nicht die Zeit dazu. Und dann fängt man eben gleich mit den Präparaten an, von denen ich auf dem letzten Kongress auf Mallorca doch so tolle Dinge berichtet bekommen habe. Ja, die Ärzte sind eben auch so ein bisschen wie Verbraucher und sie lassen sich dann auch eben leicht von tollen Marketingmaßnahmen, ich sag mal, über den Tisch ziehen. Jeder Arzt müsste eigentlich zumindest die Leitlinien gelesen haben, die sein Gebiet betreffen, aber er hat die meisten jedenfalls, ich rede da nicht von Ausnahmen, die meisten, habe ich den Eindruck, haben auch weder die Zeit noch die Lust dazu.
Ja, ich will nochmal, Axel, einsteigen bei der Ergebnisorientierung. Lass uns da nochmal kurz dabei bleiben, weil wir haben jetzt gerade wieder eine große Ankündigung von der Erhöhung der Krankenkassenbeiträgen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen, weil wenn wir uns die Ergebnisse angucken, was wird unterm Strich erzielt an Volksgesundheit, nenne ich das jetzt mal, dann sind die Ergebnisse doch relativ erschreckend. Axel, du bist ja auch nicht im Diskurs, sondern du hast auch mit Krankenkassen zu tun.
Das ist richtig. Und das ist eine total interessante Diskussion. Zumal ich jetzt die Frage genau darstellen würde, warum ist unser Vertrauen oder das Vertrauen unserer Bürger so hoch in quasi in die Leitlinienmedizin und warum werden oder warum sagen unsere Bürgerinnen und Bürgerinnen nicht, dass wir eher mehr naturheilkundliche Alternativen finden können, die vielleicht, wie du es eben, Volker, beschrieben hast, die bei Vitamin D zum Beispiel, die wesentlich günstiger sind als teure Medikamente, die in jahrelanger Forschung mit Millionen durch Pharmaindustrie finanziert wurden halt. Das ist, denke ich mal, die interessante Frage, warum wir so vertrauensvoll auf die Leitlinienmedizin schauen.
Also erstmal glaube ich, dass der Normalbürger oder der Patient nicht das Vertrauen in die Leitlinienmedizin hat, sondern ich glaube, er hat das Vertrauen in seinen Arzt. Sagt man auch, der Arzt seines Vertrauens, ja. Er weiß, der hat 12 Semester studiert, der hat ein tolles Abi gehabt, der ist schlau, der hat das ganze Wissen, er hat die Kompetenz. Das muss man sagen, viele Ärzte sind ja auch gute Persönlichkeiten, treten gut auf und ich unterstelle mal den allermeisten Ärzten jetzt mal, dass sie auch etwas Gutes für ihre Patienten tun wollen. Ja, also Vertrauen in diese Ärzte ist immer noch da und das ist ja auch zum großen Teil berechtigt. Ich möchte jetzt ja gar nicht schlecht machen, nur der Patient weiß halt nicht, dass der Arzt eben etwas einseitig ausgebildet ist und sich später nach dem Studium auch etwas einseitig weiterbildet, weil er nichts anderes angeboten kriegt oder weil er sich um andere Dinge nicht kümmert. In dieser Schulmedizin ist die Kompetenz wirklich unglaublich hoch. Und bei einem akuten Herzinfarkt oder beim Verkehrsunfall möchte ich nicht zum Homöopathen gehen, also um die Homöopathie jetzt schlecht zu machen. Da möchte ich die beste Schulmedizin haben, die es gibt, ja. Dieses Vertrauen ist bei akuten und Notfällen unbedingt gerechtfertigt. Das Problem ist halt bei den chronischen Erkrankungen, bei den komplexen Erkrankungen ist die konventionelle Medizin, sage ich mal, der Ganzheitsmedizin unterlegen, weil wir da nur eine symptomatische Medizin haben. Ja, ich kann Rheuma, kann ich symptomatisch mit Entzündungshemmern lindern. Ich heile es aber nicht. Ich kann den Blutzucker bei Diabetes mit Blutzuckermedikamenten oder mit der Insulinspritze, ich sag mal gern kosmetisch beeinflussen. Die Zuckerwerte sind dann gut, ja, aber die Krankheit geht weiter und die Folgeerkrankungen treten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall treten unter dieser Medizin sogar häufiger auf, ja. Aber ich gehe nicht an die Wurzel, ich gehe nicht an die Grundlagen. Da ist Ernährungsmedizin und Bewegung und pflanzliche Mittel und Nahrungsergänzungspräparate, Nährstoffe sind da viel, viel erfolgreicher. Nur wir denken dann, ach, wenn die konventionelle Medizin Herzinfarkte so gut behandeln kann, dann müsste sie auch in der Behandlung der KHK, der koronaren Herzerkrankung, auch gut sein. Und das stimmt einfach nicht. Ich sage immer, eine koronare Herzerkrankung, also die atherosklerotische Gefäßverengung in den Kranzgefäßen, ist nicht eine Aspirin- oder Statinmangelkrankheit, sondern wenn wir von einem Mangel reden, ist es eher eine Omega-3- oder Vitamin-D-Mangelkrankheit. Ein Beispiel, es gibt eine neue große Studie an über 8000 Patienten, die schulmedizinisch mit Aspirin, Statin und Beta-Blockern leitlinien gerecht behandelt worden waren. Und dann hat man denen noch zusätzlich Omega-3 in einer wirklich großen Menge gegeben. Und andere hatten Placebo gehabt. Ergebnis, diejenigen, die mit dem Omega-3 auch noch gut eingestellt waren, also bei einigen hat man den Spiegel gemessen, bei denen, die gut eingestellt waren, hat man 40% weniger Todesfälle gehabt, 50% weniger Schlaganfälle und 55% weniger Herzinfarkte. Also normale Medizin on top, Omega-3, und wir haben nochmal eine Halbierung der schweren Ereignisse gehabt. Ja, diese Studie kann jeder im Internet nachlesen. Kardiologen ignorieren das komplett.
Da sprichst du ein wichtiges Thema an. Dann muss man auch wieder in die wissenschaftliche Forschung gehen, um zu schauen, wie wird das eigentlich gemacht. Wenn man sich die Pharmaforschung anschaut, dann geht es ja eigentlich immer darum, ja, finde ich jetzt eine Substanz, die zum Beispiel, ich sag mal, den Rezeptor für Interleukin 4 blockiert. Und das ist dann Teil der Leitlinie, also einen Rezeptor zu blockieren. Und wir alle hier im Raum, wir denken ja eher in Kombination, du hast das ja gerade erwähnt, welche Dinge muss man kombinieren, um die bestmögliche Lösung zu bekommen? Und für meine Ideologie oder für meine Vorstellung suchen wir doch eigentlich immer nach den bestmöglichen Kombinationen. Du hast es gerade erwähnt, Bewegung spielt eine Rolle, Ernährung spielt eine Rolle und so weiter. Also all diese ganzen lebensbeeinflussenden Faktoren, die Mikronährstoffe, die essentiellen Mikronährstoffe, die wir jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag aufnehmen müssen. Es weiß ja jeder in diesem Land, dass wir Wasser trinken müssen, dass wir vielleicht einen Tag, vielleicht anderthalb, zwei Tage ohne Wasser auskommen. Aber dann wird es auch schon eng und dann wird es dünn. Aber solche Dinge wie Omega-3, Vitamin D haben wir gar nicht auf dem Schirm, weil wir ja dadurch keinen Durst bekommen, keinen Hunger bekommen. Wir merken das ja nicht sofort. Und das finde ich ein ganz interessanter Aspekt, den du da gerade angesprochen hast, dass wir nicht kombinatorisch, synergistisch denken, sondern immer in diesem Schema, und das kommt ja aus der Pharmaforschung heraus, wir suchen eine Substanz, die irgendeinen Rezeptor blockiert, damit irgendein Symptom am Ende nicht auftritt.
Ja, du hast völlig recht. Die konventionelle Medizin ist da eher so ein bisschen monokausal orientiert. Beispiel: ich habe Schmerzen und Entzündung und dann gebe ich ein NSAR wie Ibuprofen zum Beispiel. Das hemmt die Prostaglandinsynthese, ein bestimmtes Hormon wird gehemmt, welches zu Schmerzen und Entzündung führt. Und am Ende kommt raus, der Mensch hat weniger Schmerzen, zumindest symptomatisch. Mhm. In der Naturkunde denken wir ja ganzheitlich, du hast richtig gesagt, Kombination. Das Problem ist, wissenschaftlich ist das ganz schwierig zu erforschen. Ein Beispiel: man hat mal bei Migräne, hat man mal Kurkuma mit Omega-3 kombiniert. Da hat man gesehen, unter Kurkuma unter Omega-3 gibt es tatsächlich weniger Migränetage. Ein bisschen weniger. Wenn ich aber beides kombiniere, habe ich 80% weniger Migränetage. 80%. Das Problem ist, diese Studie musste dann vierarmig angelegt werden. Also eine Gruppe bekam zwei Placebos, eine Gruppe bekam Omega-3 und Placebo, eine Gruppe bekam bekam Kurkuma und Placebo und eine Gruppe bekam dann beides zusammen. Will ich drei Faktoren überprüfen, dann brauche ich schon eine neunarmige Studie. Das ist unglaublich aufwendig. Es gibt sie, zum Beispiel beim Krebs hat man eine neunarmige Studie gemacht bei älteren Menschen. Und zwar wurden ja die drei Faktoren Sport, Omega-3 und Vitamin D3 untersucht. Also eine Gruppe bekam gar nichts, eine Gruppe bekam alle drei und die anderen sechs Gruppen bekamen jeweils ein oder zwei Faktoren davon. Was ist rausgekommen? In der Gruppe, die entweder Vitamin D oder Omega-3 oder Bewegung bekam, gab es 30% weniger Krebsfälle. Und zwar, das war egal was. Wurden zwei Faktoren, also zum Beispiel Bewegung und Vitamin D oder Omega-3 und Bewegung gegeben, hatten die 50% weniger Krebsfälle. Und die Gruppe, die alle drei Faktoren hatte, die hatten 66% weniger Krebsfälle. Also es gibt diese Studien, aber erst in Ansätzen. Wir müssten in diese Richtung viel mehr forschen. Ich meine, das ist so ein Wahnsinn. Wir könnten 2/3 aller Krebsfälle in Deutschland verhindern, wenn alle nur mit diesen 3 Faktoren gut ausgestattet wären. Das ist ja der Wahnsinn. Aber da hat natürlich eine Industrie, ich sag mal eine Krebsindustrie, die Chemotherapeutika mit Kosten von 50.000 Euro oder aufwendige Operationen und Bestrahlungen, ja, das wird ihnen ja weggenommen. Die müssen ja gar nicht mehr so viel machen. Da haben die überhaupt kein Interesse daran, sowas zu erforschen.
Ja. Krebs, wichtiges Stichwort. Ich habe mich gestern beim Lesen ein bisschen verloren und bin, du hast das Thema gerade genannt. Ich bin auf den Cancer Moonshot Initiative gestoßen. Und zwar ist das eine Initiative von Joe Biden. Joe Biden hat ja einen Sohn verloren 2015 an Krebs. Und das scheint irgendwas Emotionales natürlich hier zu sein, dass er sagt, ich muss das nochmal anstoßen, was 1971 der Richard Nixon schon mal angestoßen hat, nämlich War on Cancer. Und der Richard Nixon hat damals gesagt, er wollte innerhalb von 25 Jahren mehr oder weniger Krebs ausrotten, die Heilmöglichkeiten dafür finden. Wenn ich mir, und dann sind wir wieder beim Ergebnissport, wenn ich mir die nackten Zahlen anschaue, ja, und das wäre ja auch mal interessant, das mal mit Vertretern der Krankenkassen mal zu diskutieren. Die neuen Hochrechnungen der Pharmaindustrie, wie viel Geld muss aufgewendet werden für Krebserkrankungen in den nächsten 7 Jahren? Das wird immer in 7 Jahren, in 7 Jahresschritten wird das immer gemessen. Die sind von 2020, haltet euch fest, auf 2027 werden die sich verdoppeln. Man hat hochgerechnet von 100 Milliarden, 150 Milliarden auf 300 Milliarden hochgehen. Auch die Bundesregierung in Deutschland sagt, bis 2030 werden die Krebserkrankungen um 20% weiter steigen. Das könnten wir jetzt auf Diabetes übertragen, auf Autoimmunerkrankungen. Volker, du hast ja ein paar davon erwähnt. Wir sehen überall die gleichen exponentiellen Kurven. Und die einzige wirkliche Lösung ist, alle 4 Jahre oder alle 2 oder 3 Jahre die Krankenkassenbeiträge zu erhöhen.
Ja, du hast das richtige Stichwort gegeben, War Against Cancer. Und vor 3 Jahren, ich kann mich noch sehr gut erinnern, hat der französische Staatspräsident gesagt, wir müssen jetzt Krieg gegen Coronavirus führen. Ja. Das ist einfach für mich ein ganz grundsätzliches Problem. Das ist von vornherein der falsche Ansatz, Krieg gegen Krankheiten zu führen. Da passiert dasselbe, wie wir jetzt auch bei Ukraine-Krieg erkennen. Krieg ist einfach grundsätzlich der falsche Ansatz. Das kostet viel Geld und es verursacht viel, viel Leid. Wenn wir erfolgreich arbeiten wollen, müssen wir immer mit der Natur zusammenarbeiten. Und bei Krebs oder bei Infektionskrankheiten, das ist komplett dasselbe, heißt es, nicht gegen die Krankheit anarbeiten, sondern positiv das eigene Immunsystem zu unterstützen. Das wäre langfristig der viel einfachere, preiswertere und erfolgreichere Weg. Aber gerade weil es eben so preiswert ist, ist es in unserer profitorientierten Gesellschaft so unattraktiv. Ja, eine tolle Chemotherapie, eine tolle Bestrahlung ist einfach viel eindrucksvoller, als mit Vitamin D Krebs zu verhindern. Vor 2 Jahren hat das Deutsche Krebsforschungszentrum 3 Meta-Analysen herausgegeben, also zitiert. Und die haben aufgrund dieser Zahlen, dieser Meta-Analysen errechnet, wenn alle Menschen über 50 in Deutschland Vitamin D bekämen, würde man im Jahr 30.000 Krebstote, nicht Krebserkrankungen, 30.000 Krebstote weniger haben. Also die Daten sind ja da. Ich kenne keinen Onkologen, der jetzt an die Öffentlichkeit geht und sagt, Leute, nehmt Vitamin D ein, damit ihr keinen Krebs bekommt. Habe ich noch nie gehört. Oder Corona ganz genauso. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal nachgeguckt. Vorwurf an die Naturkunde. Ja, ihr habt ja keine Studien. Wo ist denn eure evidenzbasierte Medizin? Es gibt 286 Studien nur allein zu Vitamin D und Corona. 286. Das heißt, in den vergangenen 3 Jahren wurde in jeder Woche 1 bis 2 Studien zu Vitamin D und Corona veröffentlicht, obwohl kein Interesse der Pharmaindustrie dahinter steht, weil einfach Wissenschaftler auch altruistisch sagen, hey, das ist so interessant und wichtig. Wir müssen da am Ball bleiben. Wir müssen forschen. Auch wenn wir da jetzt nicht viel Meriten ernten und schon gar nicht viel Profit ernten. Wir haben ja auch noch eine menschliche Aufgabe. 286 Studien, die werden von einem Gesundheitsminister, der leider immer noch im Amt ist, komplett geleugnet und der sich auch noch brüstet, dass er nachts um 3 wissenschaftliche Studien liest. Er sollte sich mal diese 286 Studien durchlesen. Hat er bisher, glaube ich, noch nicht getan.
Ja, Herr Spahn, ich kann mich erinnern, Herr Spahn, sein Vorgänger, der hat ja mal in einem Interview gesagt, während der Corona-Pandemie, er hätte ein bisschen Zink gelutscht und ein paar Mikronährstoffe eingenommen. Und dann hat er gesagt im Nebensatz, naja, wenigstens hat es mir nicht geschadet.
Ja, super. Also erstmal toll, dass er es gemacht hat. Und, aber dass es dann gleichzeitig so niedermacht, das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, der amerikanische Präsident Trump damals, der hat ja auch Corona gehabt, da hat er zum Beispiel auch Zink und Vitamin D und Melatonin bekommen. Also es gibt einige Ärzte, die das wissen. Und ja, den prominenten Wissenschaftlern wird es da nicht vorenthalten. Aber der ich sag mal, dumme Normalbevölkerung wird dieses Wissen vorenthalten, beziehungsweise es wird sogar davor gewarnt. Messt kein Vitamin D, nehmt kein Omega-3 ein, das ist doch alles Quatsch, ja. Wir werden veralbert von vorn bis hinten.
Ja. Die Frage, die sich da mir aufdrängt, an euch beide gestellt, wie schaffen wir es? Also hier im Raum sind wir alle, denke ich mal, einer Meinung, dass gerade so Präventivmaßnahmen unwahrscheinlich viel Wirkung erzeugen. Aber wie schaffen wir es denn, genau dieses Wissen jetzt an unsere Bevölkerung zu kommunizieren, an unsere Bevölkerung zu bringen, dass wir genau das Wissen dorthin bringen, dass es so einfach ist oder in vielen Fällen, nicht überall, aber in vielen Fällen so einfach ist?
Ja, im Moment machen wir das ja gerade mit diesem Podcast. Das ist ja genau ein solches Instrument, ja. Und jeder muss an seinem Ort so viel machen, wie er kann und wie er will. Ich habe natürlich den Patienten, den kann ich dann überzeugen. Und die meisten kommen ja auch deswegen zu mir, weil sie dann eine optimale Therapie haben wollen. Das ist einfach. Den Einzelnen kann ich sehr schnell überzeugen, aber sehr, sehr aufwendig. Ich war gerade vor 2 Tagen, war ich eingeladen zum Qualitätszirkel nach Bern. Vor Hausärzten, also ganz normalen Hausärzten, die wollten von mir etwas über Nahrungsergänzung hören. Ja, ich habe dann ein provokatives Thema gewählt, Nahrungsergänzungen, teure Abzocke oder rationale Therapie. Und die waren als normale, konventionelle Hausärzte sehr aufgeschlossen gewesen. Da habe ich immerhin 15 solcher konventionellen Mediziner erreichen können. Ich halte auch Vorträge vor Laien, da kann ich dann auch mal 100 Leute erreichen. Und ich mache natürlich viele YouTube-Videos. Mein Spitzenreiter ist das Video Corona und Nährstoffe mit 340.000 Klicks. Also wir können schon was erreichen. Das ist nicht viel, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich fühle mich manchmal so als Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Ja, aber das hält mich nicht davon ab. Ich bin stolz darauf, ein solcher Don Quixote zu sein. Und ich werde weiter auf meiner Rosinante reiten und die Fahne der Naturkunde aufrechterhalten.
Auf jeden Fall. Also das ist ganz toll. Und steter Tropfen hüllt ja auch den Stein. Ja. Und was du auch gerade gesagt hast, das ist ja auch was Jens am Anfang sagte, das ist ja auch das Ansinnen unseres Podcasts, halt aufzuklären, einfach sich darum zu kümmern, mehr kritisch zu denken, mehr nach rechts und nach links zu gucken und nicht nur immer einen Weg einzuschlagen, sondern es gibt ja ganz, ganz viel rechts und links. Und wie Jens es auch eben sagte, die Kombination aus vielen Meinungen, aus vielen Forschungszweigen, die bringt wahrscheinlich bringt das beste Ergebnis dann zutage.
Ja, nochmal ein Beispiel zu den Krankenkassen. Das ist mir eingefallen zum Thema Diabetes. Als ich dann in der ganzheitlichen Klinik gearbeitet habe, habe ich dort auch Fastengruppen geleitet und habe gesehen, dass man Diabetes mit Fasten und anschließender Ernährungs- und Bewegungs- und Nährstofftherapie sehr gut hinkriegen kann. Ich behaupte mittlerweile, wir könnten 90% der Typ-2-Diabetiker, nicht Typ-1-Diabetiker, aber Typ-2-Diabetiker, 90% könnten wir medikamentenfrei bekommen. Und ich hatte dort sogar einige Insulinpatienten, die aber noch eine genügend hohe Eigenproduktion an Insulin in der Bauchspeicheldrüse hatten. Wenn man da die Insulinresistenz bekämpft, erfolgreich, kann man die sogar von der Insulinspritze wegbringen. Und ich habe dann mal einen Vorstoß gewagt und habe dann 10 Krankenkassen, also Techniker und Barmer und die wichtigsten Krankenkassen in Hessen angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe hier ein tolles Konzept, schickt doch die Patienten, die gerade Insulin bekommen hatten oder deren Zucker so schlecht ist, dass sie kurz davor stehen, Insulin zu bekommen, schickt die zu mir und ich bringe die von der Spritze weg. Das spart euch viele Messungen, das spart euch das Insulin. Ihr könnt doch damit viel Geld sparen. 9 Krankenkassen haben gar nicht geantwortet. Eine Krankenkasse hat geantwortet und auf das Disease Management Programm hingewiesen, wo drin steht, dass die Leute so schnell wie möglich auf Insulin, sinngemäß so schnell wie möglich auf Insulin eingestellt werden sollen. Ja, so, ich war sehr enttäuscht, ja, und habe nicht verstanden, warum das so ist. Ich habe gesagt, ich habe ein tolles Konzept, ich könnte damit Geld sparen. Und dann hatte ich mal einen Krankenkassenmitarbeiter bei mir und der hat mir erklärt, warum mein Vorstoß völlig ins Leere gegangen ist. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals gab es diesen Risikostrukturausgleich. Also es gab Chronikerprogramme. Also wenn jemand chronisch an Diabetes zum Beispiel krank ist, dann ist er ja für die Krankenkasse teuer. Hm. Und dann hat man gesagt, okay, wenn eine Krankenkasse jetzt viel Diabetiker hat, dann ist das ja unfair den anderen Krankenkassen gegenüber. Das heißt, wir müssen zwischen den Krankenkassen, die viel Diabetiker haben und weniger, einen Risikostrukturausgleich machen. Was bedeutet das? Wenn also ein Diabetiker damals in einem solchen Disease-Management-Programm drin war, als Diabetiker, bekam die Krankenkasse pro Jahr dann umgerechnet 5.000 Euro dafür von den anderen Krankenkassen. Das heißt, die Krankenkasse hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass jemand von der Insulinspritze loskommt und dann möglicherweise sagt, ach, ich bin ja gesund, ich bin ja geheilt, ich gehe aus diesem Programm raus, dann verliert die Krankenkasse 5.000 Euro. Das heißt, unser System, unser Krankenkassensystem hat wirtschaftlich überhaupt kein Interesse daran, Patienten gesund werden zu lassen. Ich war entsetzt, als ich das gehört habe. Und jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand würde ja sagen, das ist doch Blödsinn, Krankheit zu belohnen. Ich muss doch Gesundheit und Heilung muss ich doch belohnen. Die Anreize waren, und ich glaube, sind es auch noch, völlig verkehrt gesetzt. Jeder normale Bürger greift sich an den Kopf. Wie kann man nur? Aber so ist unsere Realität.
Ja, und so wird man dann auch Gesundheitsminister, weil diese Disease-Management-Programme kommen ja aus einer Zeit, wo ein heutiger Gesundheitsminister damals Chefdesigner war von diesen Programmen und die ja heute dann immer wieder auf Kostendruck wieder ein bisschen anders kosmetisch, du hast das Wort genannt, kosmetisch verändert werden müssen, damit das Volk dann draußen erkennt, okay, die machen was, ja. Aber sag mal, fundamental passiert da ja eigentlich relativ wenig und es geht immer in die gleiche Richtung, nämlich die Kosten steigen und auch die Inzidenzen steigen. Und du hast Diabetes erwähnt. Es gibt da eine ganz tolle Studie, die du auch kennst. Das ist die Direktstudie. Und diese Direktstudie hat ja damals eingeschlagen wie eine Bombe vor ein paar Jahren in der Diabetologie, weil diese Forschungsgruppe eindeutig gezeigt hat, wie du auch gerade auch gesagt hast, dass Diabetes Typ 2 heilbar ist. Und ich erinnere mich an den letzten Satz von dem Forschungsleiter, der Herr Robert Taylor, der gesagt hat, wir müssen die Patienten Folgendes mit auf den Weg geben. Wir als Ärzte können ihren Siechtum begleiten. Oder, Alternative, sie ändern ihren Lebensstil.
Ja, super ehrlich. Finde ich ganz, ganz toll. Und das ist auch das, was wir den Leuten auf dem Lande, sage ich mal, so sagen müssen. Akut- und Notfallmedizin, begebt euch in die Hände der konventionellen Medizin. Chronische, komplexe Erkrankungen, wenn es wirklich sein muss und nicht anders geht, muss man das auch mal symptomatisch, schulmedizinisch behandeln. Aber das Wichtigste seid ihr selbst, du hast es erwähnt, Lebensstil, da sind wir wieder bei Bewegung, da sind wir bei Ernährung, gegebenenfalls auch Zusatzstoffen, Pflanzenheilkunde. Kümmert euch da gefälligst selbst darum oder sucht euch Therapeuten, die sich damit gut auskennen. Da liegt ihr wesentlich besser. Da ist die konventionelle Medizin ja fast hilflos, muss ich sagen.
Ich fand diesen Satz so krass. Wir können ihren Siechtum begleiten, ja? Oder wir haben eine Alternative.
Aber es ist genau so. Und damit muss man die Leute eben auch darauf hinweisen, dass sie für sich selbst verantwortlich sind.
Ja.
Bei Krone, ich will jetzt nicht das Wort Schuld in den Mund nehmen, aber Selbstverantwortung. Ich habe Verantwortung für meinen Lebensstil, der möglicherweise nicht so gesund ist. Und ich habe aber genauso die Verantwortung dafür, dort etwas zu ändern. Das ist leider unbequem, ja. Die Bequemlichkeit vieler Menschen geht ja konform mit den teuren und schönen Angeboten der Pharmaindustrie und der operativen Industrie. Da geben die sich beide die Hand, aber es nutzt den Patienten langfristig nicht. Er muss selber in die Puschen kommen. Das ist nun mal so.
Und was bei der Direktstudie herauskam, war, dass es relativ einfach ist und dass der wichtigste Faktor die Gewichtsreduktion ist. Und das haben wir ja auch bei Corona gesehen. Ganz, ganz früh schon, als ich mir die ersten präventivmedizinischen Studien angeguckt habe, haben wir gesehen, dass umso übergewichtiger jemand ist, umso wahrscheinlicher die Infektion. Und ich habe das in meinem Immunschutzguide, habe ich das auch vielen Leuten zur Verfügung gestellt. Wir hätten ja eigentlich in der Corona-Pandemie ein Abspeckprogramm gebraucht.
Ja, ganz genau. Aber stattdessen wurden sie in den Häusern eingesperrt und die Sportstudios durften sie auch nicht mehr besuchen. Und man hat ihnen noch Angst gemacht. Also wir wissen, Übergewicht, Bewegungsarmut und Angst sind wesentliche Faktoren, und um unser Immunsystem aber so richtig niederzuhalten. Also genau das hat man getan. Man ist ja fast geneigt zu sagen, das sei so gewollt gewesen. Aber nee, das sagen wir natürlich nicht. Da sind wir wieder bei Verschwörungstheorien. Das wollen wir natürlich nicht, ja. Aber man hat alles getan. Und vor Vitamin D hat man gewarnt und Omega-3 sowieso. Man hat vor den guten Dingen gewarnt oder man hat sie sogar verboten. Es ist einfach unglaublich. Und wir arbeiten es leider nicht auf. Wir lernen leider nicht für die nächste Krise davon. Beziehungsweise jeder kann sich natürlich informieren, ja. Du hast viele Videos gemacht, ich habe viele Videos gemacht, ja. Jeder kann sich informieren, wenn er mag, und kann die Dinge erlernen, die er selber braucht, um sich vor der nächsten Pandemie zu schützen.
Und um das Ganze jetzt auch so abzuschließen, wir wollen ja auch immer so ein paar Tipps unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ich fasse einfach nochmal kurz zusammen, was ihr beide gerade auch gerade am Ende im Prinzip unseren Podcast nochmal so zusammengefasst habt. Bewegt euch, geht zu den richtigen Medizinern, Komplementärmedizin, schaut nicht nur in eine Richtung, öffnet euren Blick, kritisches Denken ist erlaubt, Bewegung, die richtige Ernährung und dazu vielleicht noch die richtigen Nährstoffe an der einen oder anderen Stelle. Das können wir heute auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Es war ein super, super, super interessanter Podcast. Vielen Dank, Volker, dass du unser Gast warst heute. Vielen Dank, Jens, auch wieder, dass wir das zusammen hier machen konnten. Und wir tragen auf jeden Fall dazu bei, dass wir auch in der Bevölkerung die Denkweisen ein Stück weit ändern. Steter Tropfen höhlt den Stein. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Danke. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.